Herzlich willkommen. Herzlich. Scheiße.
Ja, das geht ja gut los.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die großen Aufreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro. Ja, und die Abreger.
Ja, aber da gibt es diese Woche nicht allzu viele, denn wir sprechen über die seltsame Auswanderungspolitik der Bundesregierung. Die Leistungsträger werden irgendwie vom Hof gejagt. Dann über linke Medien, die im Fall Gaza über jedes Stöckchen springen. Aber wir beginnen mit einem Thema, das du schon vor 2 Wochen angerissen hattest, und zwar einen möglichen Kanzlertausch in der CDU. Denn angeblich gibt es in oberen Führungsgremien der CDU tatsächlich Gedankenspiele, dass das eine Möglichkeit sei, weil einfach die Wirtschaft weiter abschmiert und Merz so unbeliebt ist.
Der eine oder andere macht sich jetzt mal Gedanken, wie es weitergehen soll.
Ja. Ja?
Würde ich auch tun, wenn ich bei der CDU wäre, zumal ja die Zahlen mit jeder Woche düsterer werden. Also in den Umfragen geht es nicht voran, beziehungsweise die kennen auch nur eine Richtung nach unten. Die Wirtschaftsdaten, auch von Woche zu Woche schlechter.
Katastrophal.
Ich glaube, die Woche waren die Wirtschaftsweisen wieder draußen und haben jetzt so ein Mehrjahresgutachten vorgestellt. Ja? Null Wachstum über die nächsten 10 Jahre, wenn es so weitergeht.
Mhm. Explodierende Sozialabgaben.
Die sollen auf 50% steigen bis zum Jahr 2040. Im Augenblick stehen sie bei 42%.
Ja.
Jetzt sagt sich der eine oder andere, wieso 42%? Bei mir stehen aber nicht 42% auf dem Lohnzettel. Stimmt.
Das
ist ja eines der Rechentricks, ja, um es sozusagen vor den Leuten zu verheimlichen. Das ist Teil deines Lohnes. Der wird nur zur Hälfte ausgewiesen als Arbeitgeberbeitrag. Das wirkt dann so, als ob der Arbeitgeber großzügig, ja, dir zur Seite tritt, um deine Sozialbeiträge zu schultern. In Wirklichkeit ist das von dir erwirtschaftete Geld. Wenn du also keine Sozialbeiträge zahlen müsstest, hättest du diese 42% auf deinem Lohn mehr. So als kleinen Newsflash hier mal einzuflechten.
Was glaubst du, wie die Kaufkraft steigen würde? Wir würden die Wirtschaft so richtig in Schwung bringen. Ist natürlich unsozial.
Ja, ist natürlich unsozial. So. Ja. Und deswegen, also jetzt Modell Kanzlertausch, wobei das natürlich, das sind, wie nennt man das im Englischen? Pipe Dream, das ist ein Fiebertraum. Ja, so des Frühsommers. Wie soll das gehen?
Ich weiß es nicht. Also angeblich, ich habe das, ich glaube, im Stern gelesen,
ja,
wurde dieses Gerücht als erstes aus dem Umfeld von Hendrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten, so geleakt. Das ist natürlich, der hat schon ein Interesse daran, wahrscheinlich Kanzler zu werden.
Also es gibt 3 Varianten.
Mhm.
Variante 1, von denen ich gelesen habe, eine Reihe wichtiger, mächtiger Ministerpräsidenten der CDU machen sich auf nach Berlin, ja, gehen zum Kanzler, machen die Tür zu und sagen, Friedrich, du hast das Vertrauen verloren, es geht nicht weiter. Also komm, der große Boris Rhein aus Hessen oder der noch wichtigere Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen.
Ja,
und Friedrich Merz sagt, ja, ich sehe es ein, ihr habt recht, so geht's nicht weiter. Ja. Wer von euch drei möchte es machen? Okay, man ahnt schon oder man sieht an der Weise, wie ich das hier schildere, ich glaube nicht dran.
Ja, da hat wahrscheinlich der große CSU-Ministerpräsident Markus Söder auch noch ein wichtiges Wörtchen mitzureden.
Genau,
ne?
So.
Also der macht doch da nicht mit.
Also was sind die technischen Möglichkeiten? Nicht ganz unwichtig, mal ins Kleingedruckte der Gesetzgebung zu gucken. Mhm. Ja. Die eine Variante ist konstruktives Misstrauensvotum.
Mhm.
Das kann jeder im Bundestag beantragen.
Ja.
Indem er sich selber sozusagen als Gegenkandidat ausruft und dann eine Abstimmung über sich bzw. den Kanzler herbeiführt. Also wer könnte das sein, der ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen Friedrich Merz auf den Weg bringt? Denn nur in dem Moment ist Friedrich Merz nicht mehr Kanzler, wo jemand anders mehr Stimmen auf sich vereint als er.
Keiner, aber er könnte auch selbst die Vertrauensfrage stellen.
Das ist die Variante 2. Also er hat jetzt ein Einsehen und will jetzt mal testen, wer steht denn noch hinter mir? Geht also vors Parlament, stellt die Vertrauensfrage, entweder mit oder ohne Reformprogramm. In der Regel verbindest du es also mit irgendeiner Art von Gesetzgebung. Und das Parlament spricht ihm nicht in der Mehrheit das Vertrauen aus. So, was passiert dann?
Dann muss man sich auf einen neuen Kandidaten einigen.
Nein, das stimmt, das denken immer alle. Dann kann der Kanzler, heißt es, zum Bundespräsidenten gehen, also jetzt gesetzt den Fall, ihm wird nicht das Vertrauen ausgesprochen. Mhm. Also die Mehrheit der Abgeordneten sagt, nö, mit dir nicht mehr, wir glauben nicht mehr an dich. Wie gesagt, er kann zum Bundespräsidenten gehen und sagen, das ist die Lage. Und dann kann der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen innerhalb einer bestimmten Frist, ich glaube 60 Tage. Er kann es aber auch lassen. Er muss nicht zum Bundespräsidenten gehen. Das heißt, er kann die Vertrauensfrage stellen, die Vertrauensfrage geht gegen ihn aus und regiert einfach weiter.
Aber es gibt ja noch eine dritte Variante. Das heißt, er verliert die Vertrauensfrage, tritt zurück und man einigt sich in der Koalition auf einen Nachfolgekandidaten. Und dann kannst du Neuwahlen verhindern, dann passiert doch gar nichts.
Ja, nur da muss man sich in der Koalition auf einen neuen Kandidaten auch geeinigt haben.
Ja, das ist das Problem.
Ja, und wer soll das dann sein?
Aus meiner Sicht wäre der geeignete Kandidat Markus Söder, ja, da bist du immer dagegen.
Ja, pass auf, das musst du, weil du in Bayern sitzt, das haben wir, glaube ich, als Landeskinder, glaube ich, irgendwie in der, haben wir in allen Geburtsurkunden mit drin, immer wenn die Frage auftaucht, müssen wir den bayerischen Ministerpräsidenten nennen, ja. Also, dass Lars Klingbeil jetzt sagt, klar, der neue Bundeskanzler heißt Markus Söder. Ich merke, das wird total gut ausgehen mit dem, ja. My heart goes out to him, ich glaube doch kein Mensch.
Ehrlich gesagt glaube ich das mehr als Hendrik Wüst, weil Hendrik Wüst regiert in Nordrhein-Westfalen mit Grünen zusammen. Sprich, der ist noch linker als der Friedrich Merz. Das deswegen geht innerhalb der Union nicht gut.
Und deswegen glaube ich auch nicht an Hendrik Wüst. Das soll mit Hendrik Wüst besser werden als mit Friedrich Merz.
Ja, nicht. Denn die Mehrheitsverhältnisse, die bleiben ja komplett. Ich würde ehrlich gesagt eher mal zur SPD schauen und da Vizekanzler oder Arbeitsministerin austauschen. Das wäre doch der richtige Move.
Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Also die Lage ist ziemlich verfahren.
Ja.
Gut, in der rechten Szene macht ja jetzt die Runde das 2030-Kipppunkt-Szenario. Also das heißt, wenn dauerhaft die AfD bei 30% plus liegt, und die CDU bei 20% minus. Wie sieht dann eigentlich die Lage aus? So. Das heißt nämlich dann für die Union, dass sie entweder nur noch Juniorpartner ist in einer rot-grünen Regierung oder eben Juniorpartner in einer AfD-CDU-Regierung. Das haben die sich bei der CDU noch gar nicht so richtig klar gemacht. Also die gucken auf die Umfragen und sagen, ja, okay, ist nicht schön, aber wir sind mal über 22-23%. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem Kipppunkt in der Arktis. Ja? Also wenn die Wassermassen, gibt es doch diese Rechnungen.
Ja, dann ist es unwiederbringlich,
ne? Also wenn sozusagen das Warmwasser, der Warmwasseranteil zu groß wird, beziehungsweise der Salzgehalt, glaube ich, unter eine bestimmte magische Grenze sinkt, dann kippt angeblich diese ganze Wärmepumpe einmal um, die uns mit dem Warmwasser versorgt aus dem Westen. Ja? Und da wird es ja eisig kalt, ne? Auch im Sommer. So, und das ist dieses Szenario, wie gesagt, ist in dieser ganzen rechten Blogosphäre, jetzt ein ganz großes Ding, eben das 2030-Kipppunkt-Szenario. So. Und da ist auch ein bisschen was dran, weil dann verliert die CDU den Anspruch, den sie immer so natürlich bei sich vermutet, den Kanzler zu stellen.
Das ist ja der Grund, warum die gerade alle Amok laufen.
Ja, ich glaube, diese Erkenntnis bricht sich erst so langsam bei den Bahnen, weil das ist ja eben wie mit dem Abschmelzen der Poolkappen. Ja. Du guckst dem so zu und sagst, naja, wird schon gut ausgehen am Ende. Ja.
Dauert noch.
Dauert ja noch. Und war es auch, manchmal ist Geduld in der Politik auch eine große Stärke. Also, das ist ja menschlich, die Dinge in deinem Sinne erzwingen zu wollen.
Ja.
So. Und es ist unheimlich schwer, so sind wir auch Menschen nicht gemacht. Also du siehst eine Gefahr, eine Bedrohung und sagst dir jetzt bleibe ich mal ganz ruhig. Ja, jetzt gucke ich mal. Das kann auch mal gut ausgehen.
Das konnte die Angela Merkel.
Ja, ne? Also es ist eine große Tugend auch, warten zu können. Und die meisten, vor allen Dingen Männer in der Politik, sind zu ungeduldig. Die wollen dann irgendwie die Dinge in ihrem Sinne erzwingen, eben beherrschen. Insofern kann auch eine Weisheit daran liegen, jetzt mal zuzugucken. Also wie 3 Jahre hat der Friedrich Merz noch, das Ruder rumzureißen.
Weißt du, was ich spannend finde? Dass ja sogar das Kanzleramt glaubt, dass diese Gerüchte von Henrik Wüst lanciert wurden. Ja. Denn man hat sich jetzt geäußert dazu, ein Statement. Mhm. Und da ging es darum, das seien wüste Spekulationen, wo ich mir dachte, dieses Wort ist doch ganz bewusst gewählt. Und ich finde es ein bisschen daneben, weil... Ja. Warum kannst du denn nicht da solide und souverän drüber stehen?
Also, pass auf, wenn du das auf der Ebene des Wortspiels jetzt so abhandeln musst.
Als Kanzler, das ist bitter.
Aber wie gesagt, die Position des Bundeskanzlers ist eine verfassungsrechtlich ganz starke. So. Mhm. Und wenn der sagt, nee, ich bleib hier, ich ziehe das jetzt durch, eben nicht die Vertrauensfrage stellt, nicht den... Weg in den Rücktritt geht, sondern der sitzen bleibt, dann kriegst du den faktisch nicht weg. Das Einzige, womit du ihn wegkriegst, ist mit einer Wahl. Hm. Die nächste wäre dann 2029. Mhm. Das ist lang hin. Ja. Oder eben mit dem konstruktiven Misstrauensvotum. Der Bundestag einigt sich auf jemanden, der dann am Ende mehr Stimmen versammeln muss auf sich als Friedrich Merz. Jens Spahn. Na, das ist meine Operation. Nee. Ja?
Also die, Jens Spahn,
die SPD sagt, jetzt komm, jetzt gilt's. Jetzt wählen wir den Jens, ja, mit dem Reformwind in Deutschland.
Das wäre ein absoluter Realitätsverlust, weil ich glaube, in der Bevölkerung ist Jens Spahn der absolut unbeliebteste CDU-Politiker, den man sich vorstellen kann.
Das weiß ich
gar nicht. Seit Corona, der ist total verbrannt.
Ja, da, ach Gott, in der Not.
Nee, frisst der Teufel fliegen? Nee. Also da bin ich, finde ich, ich glaube, dass der wirklich indiskutabel ist. Übrigens, diese Politiker-Beliebtheits-Rankings, die sind doch super lächerlich. Also da steht ja Hendrik Wüst tatsächlich vor Markus Söder und ganz am Ende Jens Spahn und Friedrich Merz. Aber diese Skala ist von 0 bis 10. 0 ist super unbeliebt, 10 ist top beliebt. Und Boris Pistorius, ja, das Paradepferd sozusagen, hat 4,8. Das heißt, der ist der am wenigsten Unbeliebte. Das sind doch alles katastrophale Werte.
Also die Umfragen sind erstmal Sympathiewerte. Dann gucken die Leute sich Henrik Wüst an und sagen, guck mal, sieht ja ganz nett aus. Ja. Mhm. Der tritt auch niemandem zu nahe, tut niemandem weh, hat eine junge Frau, hat ein kleines Kind, macht das irgendwie ganz schön. Ja.
Das sind die Argumente.
So sympathisch. Was ganz anderes ist ja, der soll jetzt Deutschland leiten. Dann gucke ich mir den zweites Mal an, mit einem viel kritischeren Blick. So, hat er die nötige Härte und Durchsetzungskraft, die es braucht, um Kanzler zu sein? Und ich glaube, dann bewerten die Leute auch Henrik Wüst ganz neu.
Es ist ja auch nicht so ein Selbstläufer. Ich meine, Armin Laschet hat ja gezeigt, dass man Ministerpräsident sein kann, erfolgreich und dann trotzdem.
Gut, den armen Kerl haben sie nie zum Kanzler gemacht und haben ihm auch nie, vielleicht wäre es ja ein super Kanzler geworden, weiß man nicht. Und wie gesagt, vergesst uns den Markus nicht. Das müssen wir ja sagen, als bayerische Landeskinder, wie gesagt, ne? Das ist uns aufgegeben.
Der kommt auch zu schlecht weg, weil in Bayern läuft die Wirtschaft. Und wenn du siehst, wie es bundesweit ist, dann macht der doch noch den besten Job.
Zumal der hat wieder die nötige Brutalität, die man braucht. Da gibt es ja auch so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite will man nette Kerle. Andererseits, zu nett dürfen sie auch nicht sein.
Eben.
So. Hat jetzt auch den Bart abgenommen. Ist jetzt wieder auf seriös. Ne?
Wobei also das finde ich ein Downgrade.
Die Foodblogger-Phase ist irgendwie vorbei, ne?
Das stimmt.
Die ist ausgefaced. So der Grillmeister, ja, der ist so. Das war letztes Jahr, ne?
Das stimmt.
Diesmal, er trägt auch wieder Krawatte. Ist mir auch aufgefallen.
Darauf achte ich.
Ja, er ist jetzt sogar im Landtag aufgetreten, hat gesagt, er würde jetzt auch öfter wieder im Landtag sein.
Ich wollte gerade sagen, er war im Landtag, das ist ja ganz neu.
Ja, er tritt jetzt öfter auf und also das sei auch ein wichtiges Zeichen der Achtung der Demokratie und auch Achtung des politischen Gegners gegenüber, dass man mehr an Landtagssitzungen teilnehme. Und alle haben gedacht, besonders, ist das der Markus Söder, den wir kennen, der da gerade spricht?
Bald wird er den Grünen die Hand reichen. Ja, gut.
Ja.
Aber es muss ja auch wirklich irgendwas tun, vor allem wenn wir die Wirtschaft wieder in Schwung kriegen wollen. Es gibt eine Studie, die ist schon ein paar Wochen alt. Da haben 14- bis 29-Jährige gesagt, 21% davon wollen auswandern, weil sie keine Chance auf einen guten Job und ein gutes Leben in Deutschland sehen. Und langfristig würden sich sogar 41% Gedanken machen, ob sie Deutschland verlassen. Das sind alles Leute, die eigentlich Leistung erbringen wollen.
Ja, also die Auswanderzahlen... Die sind dramatisch.
Absolut.
Ich stand jetzt in Leipzig neulich am Buffet, wurde erkannt von einem. Hab mich natürlich gefreut, hab mich gelobt. Sagte, ich höre sie immer. Grüße an die Caro.
Dankeschön.
Er sei allerdings bald weg. Ich sag, wohin denn? Ja, Danziger Bucht.
Polen.
Polen. Ja, sagt, das ist alles besser. Das ist alles besser, sagte. Da hast du mit dieser ganzen schrecklichen Bürokratie nicht zu kämpfen. Das macht die Leute ja auch fertig. Ich meine, die Zahlen auch jetzt. Wir wollen ja hier nicht nur Düsternis verbreiten, aber vielleicht das nochmal so als auch Newsflash. Die Zahlen jetzt der Steuereinnahmen des Bundes von Januar bis April 2026. -5,3%. Interessant ist, wenn du ins guckst, so in die Einzelposten. Also Lohnsteuer, da greift der Staat brutal nach wie vor zu, für +5,6%. Körperschaftssteuer, und da siehst du sozusagen die Erosion der wirtschaftlichen Basis, -19%. So, und das beschleunigt sich gerade. Ja, und dass dann der ein oder andere sagt, pass mal auf, vielleicht lieber Polen.
Da muss es schon weit gekommen sein.
Gut, Polen ist nicht so schlecht. Ja. Ja, die haben auch noch so einen Aufbauspirit da drüben. Mhm. Da läuft's. Es läuft ja übrigens überall in Europa, außer bei uns. Das ist ja, man kann uns ja nicht mal darauf hinausreden, ja, das sei jetzt der Iran-Krieg und die Verteuerung der Gaspreise. Mit denen haben alle zu kämpfen, mit denen haben auch die Italiener zu kämpfen, die Spanier, die Griechen und auch die Polen. Und bei niemandem sieht es so düster aus, auch langfristig, wie bei uns.
Ja, weil wir werfen den Leuten auch noch die Knüppel zwischen die Beine.
So, jetzt kommen wir mit unserem Beispiel.
Du hast mich nämlich draufgebracht auf dieses Strandbad in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.
Ja, weil manchmal das einzelne Beispiel so viel über die gesamte Situation sagt.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Strandbad Halensee, die wollten, also das ist ein Strandbad, das die letzten 2 Jahre, weil es keine Genehmigung bekommen hat, geschlossen war.
Ich kenne das ja. Mhm. Das Strandbad Halensee war immer so ein Traditionsstrandbad. Ja? Der 20er, 30er Jahre. Super schön, überhaupt. Berlin ist ja gesegnet mit schönen Seen.
Ja.
So. Und dann war das jahrelang verrammelt und ist runtergekommen, wie vieles in Berlin, und ist so vor sich hin gerottet. Und dann sind da zwei aufgetaucht. Ich glaube, da ist so ein lokaler Weinhändler mit seinem Freund und hat gesagt, komm, das möbeln wir jetzt hier auf. Die haben den ganzen Sand ausgetauscht, super teuer, die ganzen Anlagen, neue Kinderspielplätze, neue Toiletten, neue Bewirtschaftung, alles neu. Sieht super aus, ja. Dann so eine alte, so diese Pontonanlage, also den Steg, auf dem du dich dann hinlegen kannst, total erneuert, ja.
So schwimmende Plattformen.
Genau. Das. Nachdem die also voll in Vorleistung gegangen sind, ja, das Ding so richtig aufgemöbelt haben. Ich bin darauf aufmerksam geworden über X von einem Post, die heißt hier auf X, alles Wahnsinn, ja. Frau und Mutter, die sagte, also ich muss mir mal den Frust von der Seele schreiben. Und dann erzählt sie diese Geschichte der wundersamen Wiederauferstehung dieses total runtergekommenen Schwimmbads. Mhm. So, und nun kommt die Bürokratie.
Jetzt kommt die Bürokratie. Also die hatten schon eine 5-stellige Summe reingesteckt an Investitionen und brauchen jetzt Genehmigungen für diese schwimmenden Plattformen, weil man darauf eben auch eine Gastronomie haben
möchte. Du willst auch mal einen Drink da natürlich nehmen.
Na klar, super schön.
Ja klar.
Jetzt wird aber verboten wegen Umweltschutz und Tierschutz.
Natürlich. Irgendein Vogel kreucht da ja immer rum, der sich ja jetzt gestört fühlen könnte, wenn...
Keine
der Sekt im Glas.
Ja, pass mal auf, das kommt ja noch schlimmer. Keine Gastro auf dieser schwimmenden Plattform, keine Beschallung, sprich keine Musik und übrigens auch keine Lichter. Du darfst das maximal als Sonnendeck verwenden. Ist doch der absolute Kracher.
Wir fangen zumal, das war immer ein Bad gewesen. Das hatte auch immer einen Außensteg, das hatte immer diese Pontonanlage.
Und es hatte immer Gastronomie.
Ja. Jetzt pass auf, und jetzt haben die natürlich mal nachgeguckt, wir sitzen da eigentlich im Zeugsamt. Das ist natürlich ein Grüner, der sich jetzt also den Schutz der Vogel- und Naturwelt rund um das Halensehner Strandbad zur Aufgabe gemacht hat.
Nur mit welcher Argumentation? Denn genau auf diesen Plattformen, genau da, durfte man schon essen. Und dann ging irgendwie das Gerücht rum, oh, die Plattform ist größer als angegeben. Mhm. Es braucht eine neue Genehmigung. Das war ein Fehler, eine Fehlannahme. Und trotzdem bleibt aber diese Genehmigung aus.
Ja, aber das Amt sitzt immer am längeren Hebel. Der Kerl, der das jetzt alles verhindert und den da die Knüppel zwischen die Beine wirft und so lange zwischen die Beine werfen wird, bis die keine Lust mehr aufgeben. Ja? Da wird das Ding wieder verrammelt und verrottet wieder. So. Der sitzt ja schon deshalb am längeren Hebel, weil bis dessen Gehalt nicht mehr gezahlt wird, weil die Steuerannahmen so in den Keller gegangen sind, ja, dass gar keine Körperschaftssteuer mehr fließt und gar keine Einkommenssteuer mehr in Halensee, der Tag steht halt noch ein bisschen in den Sternen. Das ist das Ungleichgewicht, unter dem viele Leute auch so leiden.
Sie reichen ihm jetzt eine Hand, also den Betreibern. Aha. Sagte der Umweltstadtrat, ja. Man könnte sich vorstellen, für dieses Jahr doch eine Erlaubnis zu geben, aber man will jetzt keine Fakten schaffen für langfristig. Da freut sich jeder Unternehmer.
Ja, ich glaube, da rechnet nur noch der Bürgeraufstand. Also so eine Großdemo vor dem Bezirksamt. Das Schreckliche ist, wenn man jetzt die Zahlen sich anguckt für die Bürgermeisterwahl, ich glaube, die steht im Herbst an. Mhm. Wer führt da? Die von der Linkspartei. Mhm. Das wird dann so eine rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Koalition werden. Also Bürgermeisterin von der Linkspartei, gestützt von den Grünen und der SPD.
Hast du das eigentlich gesehen? Die haben im Wahlkampf den Oberbürgermeister und Franziska Giffey so mit so einem Mugshot abgebildet.
Ich halte das ja für ein großes psychologisches Sozialexperiment. Du machst Menschen so verrückt, ja? Durch sozusagen so psychologische Elektroschocks Tag für Tag, dass sie einfach den Verstand verlieren. Das ist der Zustand in Berlin. Ja, dann wählen die halt auch eine Frau von der Linkspartei als Bürgermeisterin. Und es wird alles noch viel schlimmer werden.
Oh Gott.
Aber Leute, pass auf, das auch mal als Warnung an dieser Stelle. Also wir nehmen in Bayern ein paar auf, die dann als Exilanten kommen, ja, im gelobten Bayern. Aus Berlin,
nö.
Aber nur mit dem Buch in der Hand.
Also.
Ja, mit dem Buch.
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Also sozusagen das Ausweis der fortschrittlichen Gesinnung.
Lass uns noch über ein drittes Thema sprechen. Ich habe diese Woche was total Spannendes gelesen. Es war ja neulich wieder diese Global Sumud Flotilla unterwegs mit 50 Schiffen Richtung Gaza.
Wer sponsert die eigentlich?
Also I don't know. Die sollten Hilfsgüter in Anführungsstrichen nach Gaza bringen, wurden dann von Israel aufgehalten, verhaftet, an die Türkei ausgeliefert und mittlerweile sind diese ganzen Aktivisten auch wieder zu Hause. Und jetzt hat sich einer zu Wort gemeldet und sagt, nee, also ihr schreibt alle was Falsches. Also wir haben da keine Hilfsgüter hingebracht, wir wollten die israelische Armee stellen. Wir glauben das aber alles immer. Es wird zumindest geschrieben.
Ich muss auch sagen, also wir haben ja ein paar Mal über die berichtet.
Als Greta noch dabei war.
Ja, also was das für komische Kanaillen sind. Und das Erschreckende oder das Bestürzende eigentlich an der Aktion ist, dass die immer wieder, also wenn die dann irgendwo anlanden, nachdem sie da also wie gesagt dahin gefahren sind, kommen sie zurück und überall Interviews, Spiegel Online rauf und runter, wo man denen also das Mikrofon hinhält und die dann eben ihren ganzen Quatsch da einplagen dürfen. Mhm. Ich meine, die hatten jetzt ein bisschen Pech. Ein Teil von denen war dann zurückgekehrt nach Bilbao, offenbar ins Baskenland. Mhm. Hatten sich dann da aufgebaut. Sieht man da so 7 von den Hanseln, ne? Die alle vorher im Foltergefängnis in Israel gesessen hatten.
Mhm, angeblich.
Sie versuchen da ihre Blutergüsse und so zu zeigen. Finden sie da nicht so richtig, aber gut. Riesenarmada von Kameras. Stellen sich da also auf. Dann sieht man, wie die den Ausgang blockieren, wo die anderen Fluggäste rauskommen. Unter anderem Mann mit einem Kinderwagen und die den so den da so wegdrängen. Und die Polizei sagt, pass mal auf, macht mal hier frei. Und dann schubsen die, weil sie ja so mutvolle sind, auch mal diesen baskischen Polizeibeamten zur Seite. Schlechte Idee. Und dann aber schlagstark frei.
Ja, ja gut.
Ich meine,
das Echo musst du dann schon aushalten.
Ich gebe zu, also wir sind dem Pazifismus hier tief verhaftet. Wir lehnen Gewalt ab.
Aber wenn die anfangen?
Aber ich weiß nicht, irgendwie ein kleines Teufelchen mir. So ein kleines Teufelchen in mir, ja. Als ich das so sah, wie die baskische Polizei dem mal eine Tracht Prügel verpasst hat. Ich konnte mich so richtig nicht empören. Ich habe mich dann anschließend nochmal doppelt empört, aber über das Ausmaß von spanischer Polizeigewalt. Aber in dem Moment dachte ich, guck mal, ja,
Ich muss ehrlich sagen,
don't mess with the wrong rice.
Nee, aber ich bin auch ziemlich schockiert, weil diese Aktivisten haben ja auch behauptet, sie wurden belästigt, vergewaltigt, geschlagen, misshandelt, also was diese, auch immer, in
da
Haft.
Da gab es ja diese wundersame Heilung innerhalb von
richtig.
23 Stunden.
Aber erstmal, wenn du diese Vorwürfe liest, musst du auch schlucken, weil du denkst, wow, okay, sämtliche Regierungen haben Israel zur Rechtfertigung aufgerufen, sag mal, was hier ist eigentlich passiert. Und es gab ja auch dieses Video, was dieser rechtsextreme Minister Ben-Gvir ins Land geschickt hat, wo die Verhafteten auf den Knien liegen. Und
und der hat die dann verspottet.
Ja. Also das war, da habe ich ein gutes Gefühl,
kein gutes Gefühl.
Aber dann gab es diese eine Situation, ein deutsches Mädel auf einer Trage, die auch bei diesen Aktivisten dabei war, mit einer Halskrause.
Nesrin mit ihrem Freund Uwe.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, an der Seite. Die lag da auf dem Stretcher, ne?
Ja, genau, richtig. Und hat dann erzählt, wie schlimm es ihr geht.
Die durfte sich nicht mehr bewegen, weil eine einzige falsche Bewegung hätte bedeutet, für immer querschnittlich gelähmt, weil sie solche Torturen durchgestanden hätte in israelischen Folterkellern.
So, und zwei Tage später.
Nee, drei Stunden später.
Drei Stunden später, noch schlimmer.
Stand sie im deutschen Flughafen.
Und jubelt.
Hello, yes.
Mit Partytuch.
Ja, pass mal auf.
Ich glaube denen kein Wort mehr.
Nein, aber, und deswegen reden wir ja nochmal drüber. Es sagt so viel über unseren Berufsstand.
Ja, Mann.
Finde ich. Also.
Nicht alle.
Nicht alle.
Aber schon ein Großteil ist leider dazu geneigt, immer den Linken zu glauben.
Ja, besonders denen einfach das Mikrofon hinzuhalten und dann dürfen sie all ihren Quatsch erzählen. Es gibt nicht die einfachsten Gegenfragen, es gibt gar keinen Realitätscheck, keiner versucht mal zu klären, sag mal, hat das irgendeine Plausibilität, weil man halt auch im gemeinsamen Kampf gegen das Unrecht steht. Und das ist das Verfluchte an diesem schrecklichen Haltungsjournalismus, wie das heißt. Meine Haltung haben wir alle, Haltung ist wichtig, nur Haltung heißt ja in dem Fall das Gehirn ausschalten und sich einreihen. So, und nee, Journalisten sollten sich nicht einreihen.
Nee, und vor allem muss man auch der Wahrheit ins Auge sehen. Es wird ja zum Beispiel auch nur ganz am Rande berichtet, dass es diesen Völkermord in Gaza gar nicht gegeben hat. Also der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der, wie gesagt, Chefankläger ist, der sagt, das kann man nicht nachweisen, das gab es nicht. Da wird kaum berichtet drüber.
Da gucke ich schon drüber hinweg. Ich sehe diese Typen, die nichts Besseres zu tun haben, als sich da einzuschiffen.
Schönes Wort.
Und da war auch so ein Österreicher, der Typ 23. Dann fummelt er also an seinem Ärmel rum und will jetzt also die Folterzeichen zeigen. Mhm. Und dann sieht man hier so einen kleinen Bluterguss und sagt, ja, das Problem sei, dass der Bluterguss, da sei ein israelischer Bluterguss drunter, dieser aktuelle Bluterguss sei von dem österreichischen Polizisten, der ihn am Arm gepackt hatte, weil er sich dann auch wieder in Österreich daneben benommen hatte. Und alle so mit großen Augen, oh Gott, ja, Bluterguss.
Ist auch nicht in Ordnung.
Nein,
also
ist auch
egal,
nicht.
Alles Übergriffige finde ich nicht.
Ich habe doch hier schon erzählt, dass ich im Wasserwerfer stand. Vielleicht bin ich zu sehr schon.
Du standst im Wasserwerfer? Das weiß ich nicht.
Noch nicht erzählt?
Nö. Ne? Was hast du gemacht?
Papa erzählt vom Krieg? Nee.
Nee.
Rote Flora?
Nee.
Hamburger Hafenstraße?
Nee.
Ja, gut, ich weiß, wie das ist, wenn sich dich 20 Bar treffen. Oh, das fegt dich von der Straße.
Wie alt warst du da?
22, 23.
Nee.
Ja, natürlich. Ja, die Rote Kapelle sozusagen im Wohlstaat verteidigen. Ja. Dann kommt der Wasserwerfer an. Also die sind natürlich auch so eine Hamburger Bereitschaftspolizei. Das ist beeindruckend, muss man sagen, bis heute. Es gibt zwei so Bereitschaftspolizeieinheiten, von denen man wirklich schnell sich in Acht nehmen sollte. Die eine kommt aus Bayern, die andere aus Hamburg. Und dann bauen die es ja auf, dann gibt es die erste Warnung vom Wasser, dann kommt die zweite Warnung und wenn du dann nicht die Beine in die Hand genommen hast, dann kommt der Wasserwerfer.
Und das fickt dich richtig
weg. Oh. Es kommt ein bisschen drauf an, wo du stehst, aber sagen wir mal, selbst in 200, 300 Meter Entfernung, das Ding, wenn dich das trifft, das hebt dich so von den Beinen und das fickt dich dann richtig so wusch so über die Straße.
Warst du da verletzt?
Nö, aber sagen wir mal, ein großer Spaß ist das nicht, Hamburger Kessel und so, ja. Und insofern gucke ich natürlich, wenn ich auf so einen jungen Knaben da gucke, der also versucht, also nestelt an seinem Arm, um irgendwie seine Blutergüsse zu zeigen, denke ich, Junge, ja, Gott.
Da bist du durch anderes durchgegangen.
Ich weiß, soll man das nicht vergleichen.
Nee. Lass uns noch Verlierer und Gewinner prämieren für diese Woche. Wir fangen heute mal mit der Verliererin an.
Wer ist denn das?
Bärbel Baas. Geht kein Weg dran vorbei.
Schon wieder?
Ja. Die Arbeitsministerin.
Die Frau, die sagt, sie sei so froh, dass es nicht mehr einheitsgrau bzw. einheitsbraun in Deutschland sei, ne?
Ja, wir bräuchten Migration und Vielfalt nicht wegen der Fachkräfte, sondern damit die Gesellschaft nicht so einheitsbraun ist. Und ich dachte mir, wow, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges unterstellst du jedem deutschen Nazi-Gedankengut kollektive Beleidigung. Also für mich ist sie damit die Verliererin des Jahres.
Die ist echt ein Senkblei für die SPD.
Boah.
Ich meine, die hat verlässlich jetzt jede Woche so einen Knaller draußen.
Ich frage mich nur...
Vielleicht ist sie eingeschleust.
Das glaube ich. Ich frage mich manchmal, sind das rhetorische Fauxpas oder überreißt sie das nicht?
Na gut, die stand da, glaube ich, wieder bei irgendeinem Sozialverband.
Bei der Caritas, glaube ich, gell?
Ja, da sitzen so 30, 40 Leute im Raum, die ihr erstmal ein gutes Gefühl geben. Bärbel, du bist eine von uns. Dann findet sie da ja auch Applaus. Was das politische Geschäft verändert hat, im Vergleich, sagen wir mal, zu vor 15, 20 Jahren, ist, dass heute von fast allem Clip dann existiert,
ja, gut,
der viral geht, wie es so schön heißt. Das ist ja auch bei dem Friedrich Merz immer das Problem. Der sitzt dann in dieser Schule,
ja,
und denkt,
er
spricht vor Schülern.
Ja.
Da sitzt halt hinten ein Kollege von der DPA, der mitbekommen hat, dass er in der Schule auftaucht. Mhm. Und der geht nochmal vorbei. Zumal bei Friedrich Merz ja auch immer was geboten wird. Ja, und dann steht es halt in der Weltpresse so. Oder im Zweifel gibt es halt, wie auch bei Friedrich Merz, einen Clip. Dann kannst du das angucken.
Ja.
So. Also es gibt heute keinen unbeobachteten Moment mehr.
Aber das weißt du doch.
Ja, das würde ich sagen, gehört eigentlich dazu. Das solltest du als Berufspolitiker wissen. Ein Gutes hat es. Es gibt nicht mehr so diese zwei Wahrheiten. Das war lange gang und gäbe, auch gerade in Berlin. Also öffentliche Auftritte eines Politikers, wo du im Zweifel die Lage beschönigst.
Und der Hintergrund.
Und dann der Hintergrundkreis, ja, wo du mal siehst, sagst, einem kleinen Kreis ausgewählter Journalisten, wie du die Dinge wirklich siehst. Mhm. Das fand ich immer schon so ganz strange. Ja. Da waren die auch alle verpflichtet in dem Hintergrundkreis. Es dürfe auch nichts nach draußen dringen. Das hieß dann unter 1, unter 2, unter 3, so Codierung. Mhm. Ja. Unter 1 hieß, das, was du gesagt hast im Hintergrundkreis, darf auch mit deinem Namen verwendet werden. Mhm. Unter 2 hieß, das, was du gesagt hast, darf nach draußen dringen, aber auf keinen Fall mit Nennung der Quelle. Unter 3 strikte Omerta, ja, wo sich dann auch alle dran gehalten haben, logischerweise, weil der Zugang zu diesem Hintergrundkreis ja daran geknüpft war, dass du dich an das Schweigegelübde oder Gebot gehalten hast. Ich fand das immer so, ich will nicht sagen Betrug am Wähler, aber so eine ganz eigenartige auch Kumpanei.
Das gibt es aber trotzdem noch.
Ja, also es war ja so zwischenzeitlich so hart. Es gab zum Beispiel so einen SPD-Hintergrundkreis, der hieß die Gelbe Karte.
Mhm.
Und da musstest du nicht nur nachweisen, dass du der SPD verbunden warst, sondern du musstest zwei Charakterzeugen beibringen, ja, die bezeugt haben, dass du auch Sozialdemokrat im Herzen bist. Nur dann warst du Mitglied.
Warst du da dabei?
Natürlich nicht. Ich habe mich an diese Schweigegelübde natürlich auch nie gehalten, deswegen bin ich auch reihenweise rausgeflogen, weil wenn mir jemand was Interessantes erzählt hat, ich war zum Beispiel im Hintergrundkreis, wo öfter die Kanzlerin war, habe ich gedacht, also das muss doch die, ich bin doch meinen Lesern und Leserinnen verpflichtet.
Du bist vertratscht.
Doch nicht Angela Merkel, natürlich bin ich vertratscht. Deswegen bin ich ja Journalist geworden. Also aus zwei Dingen. Wahnsinnige Neugier, ja, und natürlich auch gern tratschen.
Ah, oh nee, das finde ich nicht so gut. Ich finde, man muss schon auch Dinge für sich behalten können.
Ein Journalist, der sagt, also ich finde, man muss auch viele Dinge für sich behalten können, dem kann ich über den Weg trauen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Findest du?
Nein. Ich bin meinen Lesern und Leserinnen verpflichtet und sonst niemandem.
Ja, aber dann musst du deiner Interviewperson sagen, passen Sie auf, egal was sie mir sagen, vertraulich ist bei mir gar nichts.
Ja, aber das sage ich auch.
Ach so. Also du spielst nicht vor und sagst...
Nein, das kannst du ja nicht machen. So,
ja,
aber,
dann ist es in Ordnung für mich.
Ich will das auch gar nicht hören, irgendwas Vertrauliches. Mhm. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, naja, aber das sage ich nur Ihnen. Ich sage, dann lassen Sie es.
Ich kann mich
nicht dran halten. Ich bin so nicht gestrickt. Ich muss alles rausplappern.
Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit dem Journalismus, hatte ich mal ein Telefonat und die andere Person erzählte mir auch was unter 3 und ich wusste nicht, was unter 3 heißt und habe mich dementsprechend auch nicht dran gehalten. Danach wusste ich aber, was unter 3 heißt. Es gab richtig Ärger.
Ja, unter 3.
Wir brauchen noch Gewinner und wir haben heute ganz viele.
Ja, wo wir schon bei unseren Lesern und Lesern bzw. Zuhörern und Zuhörerinnen sind.
Alle Gewinner.
Wir haben so wahnsinnig tolle Mails bekommen. Also wir haben hier letzte Woche hier aufgefordert, schickt uns doch, wenn ihr mögt, ein Bild von euch mit Fleischis neuem Buch. Du bist nicht allein.
Und wir haben dafür extra ein neues Postfach angelegt, was jetzt auch dauerhaft bleibt.
info@derschwarzekanal.com.
Und wir haben nicht damit gerechnet, dass ihr uns so flutet. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Da waren so coole Sachen dabei. Also jemand, der gerade Spaghetti Carbonara kocht.
Also mit Rezept. Also ja. Das mit Rezept und daneben das Buch.
Und daneben das Buch. Oder das Buch auf der Harley Davidson.
Ja, auf der Harley Davidson.
Oder was war noch?
Pass auf, wir haben doch das lustig gemacht, dass wir gesagt haben, dann zeigt es doch beim Porsche fahren. Also einer fährt durch Davos und hat es vorne sozusagen neben dem Schaltknüppel liegen. Ja? Also alle möglichen Sachen. Natürlich
eine junge Mama beim Spazierengehen mit ihrem Baby.
Ja.
Das fand ich am allerschönsten. Ja. Oder da gab es noch so einen Papa mit seinem Neugeborenen.
Ja, der sagte,
goldig.
Ich bin nur bis Seite 120 gekommen, weil ich habe ja noch Papapflichten zu erfüllen, weil 2.12.5. ist das Kind da und da siehst du den ganz kleinen Wurm auf seinem Bauch liegen.
So was Goldiges.
Wahnsinnig süß.
Einmal Buch mit Waffe.
Einer mit Waffe, ja. Also zwei treue Begleiter jetzt, ja. Okay. Wir haben ein großes Herz. Bei uns sind auch Waffenbrüder. Willkommen.
Ich finde es total toll, dass unsere Zuschauer oder deine Leser so heterogen sind, offenbar.
Natürlich. Strandkorb.
Auch.
Griechenlandurlaub.
Island.
Balkon. Also.
Einer mit Roy Black.
Der Kanal ist noch offen. Das Postfach ist noch offen. Wir denken uns für nächste Woche was auf.
Wir müssen ein bisschen schieben, weil wir sind nicht durchgekommen.
Wir sind nicht richtig mitgekommen. Und ich finde jetzt sozusagen da irgendwie so eine halbscharrige Aktion.
Nee, jetzt müssen wir das ernst nehmen.
Jetzt müssen wir sich ernst nehmen und
wir denken uns was aus.
Vielleicht
gibt auch mal Input. Was würdet ihr denn cool finden? Ihr könnt weiter schicken, Bilder oder auch Feedback an info@derschwarzekanal.com und bis nächste Woche haben wir uns dann auch was ausgedacht.
Und es hat auch geholfen, muss man sagen. Also der Wind
das
unter
auch.
Den Flügeln, dank unserer hier Zuschauer und Zuschauerinnen.
Ja, dank euch.
Hat wohin geführt? Auf Platz 2 der Bestsellerliste. Mein Ziel war vorbei an Ulrike Herrmann von der Taz und Benjamin Stuckrad-Barre, den ich eh gefressen habe.
Die sehen deine Rücklichter.
Die sehen meine Rücklichter. So, vor mir liegt jetzt, glaube ich, nur noch die Woche Annette Dittert.
Ja, aber die ist auch cool.
Ja, die ist auch sehr cool. Die ehemalige ARD-Korrespondentin in
Großbritannien.
Die ein Buch über Großbritannien geschrieben hat, das auch sehr lustig ist. Und dann komm schon ich. Hat mich total gefreut.
Ja. Ja,
also,
das
hat mir
also
echt,
Gratulation.
Das hat mir
das
die
ist
Woche
natürlich
gerettet.
Wirklich schön.
So, und das ist zu verdanken, weil so viel jetzt auch bislang an Presse gab es auch gar nicht.
Aber du
den
bist ja
Push
jetzt
aus der Community.
Aber in der Presse bist du doch jetzt auch gefeiert, ja, plötzlich bei der Zeit, bei der Süddeutschen. Was ist denn da los?
Ja, ich bin jetzt in der Mitte Deutschlands angekommen.
Ich habe es immer gewusst. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube auf der Focus Online Seite. Bis dann.